auch irgendwie klar geworden, dass es eine Verbindung zwischen Hegel und Flöhen geben könnte. Die muss jetzt nicht unbedingt neurobiologisch sein, aber die hat vielleicht etwas mit Bildern zu tun. Und ich will versuchen, Ihnen heute ein wenig über diese Art eines Pictural Turns des 17. Jahrhunderts in Wort und Bild vorstellen. 1665 erschien eine Arbeit über die und deren weitere Wirkung ich Ihnen heute berichten möchte. Es geht dabei um Bilder. Und zwar um Bilder einer Wissenschaft, die vielleicht noch gar nicht so sehr Wissenschaft war, wie wir sie heute kennen mit allen Institutionen, Gerätschaften und Hierarchien. Robert Hooke, der Autor dieses Buches, war Assistent des ersten wirklichen Laborwissenschaftlers, Robert Boyle. Und Hooke war der Erste, der mit der Wissenschaft sein Geld machte. Er war zunächst Kurator der Gerätesammlung der von Boyle mitgegründeten Royal Society und wurde dann später deren Sekretär. Das ist nun hier, das von der Biografie, Sie sehen ihn mal in einer wenig heroischen Darstellung, es gibt auch andere. Er ist keiner von den Leuten, die als Dean im englischen Stil, wie etwa Boyle, der sich leisten konnte, von seinem Landgut mal kurz nach Oxford zu ziehen, um ein paar Experimente zu machen, sozusagen nebenher dann auch noch Wissenschaft treiben konnte. Er ist auch nicht mehr dieser Generation der Scholaren zugehörig, die es vermochte, durch ihre, sagen wir mal, klerikale Sicherung sich im wissenschaftlichen Bereich zu bewegen. Wissenschaft war für ihn Broterwerb. Damit fängt eine eigene Geschichte an, auch eine eigene Sozialgeschichte von Wissenschaft, die uns hier nur ganz, ganz wenig tangieren wird, die aber in einer Richtung interessant ist. Für eine so neu anfangende Wissenschaft haben Sie ja noch nicht so ein Publikum, kein Auditorium, das weiß, was es mit einem Wissenschaftler zu verbinden hat, und auch kaum Kollegen innerhalb des Faches, die es erlauben, gegebenenfalls auch zuzuhören, respektive Sachen zu lesen. Was war das für ein Publikum? Kollegen, denen man Bilder zeigen konnte, gab es auch. Aber das waren eben nur wenige. Und wenn ich also um 1660 ein Buch fabrizieren wollte, das auch verkauft werden sollte, dann wäre es nicht ganz unweise, auf ein anderes Publikum zu zielen. Und genau dies vermochte Hooke. Und damit wird sein Buch, glaube ich, auch in zweierlei Hinsicht interessant. Was er macht, ist, er publiziert einen Reisebericht. Und zwar ein Bericht über eine Exkursion in die Welten, die mit den Apparaturen der seinerzeit modernen Wissenschaften erschlossen wurden. Er produziert, das schreibt er selbst, Karten einer Terra Incognita, erlaubt es, Vergleiche zu ziehen und entdeckt so seinem Leser eine neue Welt. Dabei interessierte ihn dann schlicht alles, was ihm derart nicht vor die Flinte, sondern vor sein Visualisierungsinstrument kam. Also es ist typisch, wie Sie als Tourist auch bei einer entsprechenden Entdeckung eines Neulands verfahren würden. Und so ist dann auch der Titel dieser Arbeit programmatisch, der Micrographia von 1665. Es ist eine Darstellung einer Welt, wie sie und so wie sie mit einem Mikroskop erschlossen werden kann. Die Pointierung als Londons Leonardo in einer Art von Renaissance-Attitüde einer britischen Wissenschaftshistoriografie hat eines damit schon auf den Punkt gebracht, das sehen Sie auch schon ein bisschen dargestellt, nämlich die Art und Weise eines bildnerischen Erfassens von Welt. Und auf der anderen Seite sehen Sie sein berühmtes Mikroskop, mit dem er nun einen Gutteil der sozusagen Schrift der Micrographia erstellte. Und in dieser Schrift interessierte ihn alles, was derart, nämlich mit diesem Mikroskop, in den Blick genommen werden konnte. Im Prinzip alles, was sie sozusagen unter das Objektiv schieben, wird nunmehr zum Objekt einer, da es ja nun ein Wissenschaftler ist, der das schreibt, nunmehr auch sich wissenschaftlich nennenden Betrachtung. Und das sind die Texturen der Londoner Weber, die Eisblumen auf dem Urin ebenso wie Ameisen oder ein Vergleich der Sande Indiens und Südenglands. Dabei ist es im Übrigen nicht allein das Mikroskopische, das Hooke hier dem Leser vorstellt. Es finden sich auch Aussagen über die Produktion von Gläsern, den Strahlengang des Lichtes durch verschiedene Materialien, die Beschreibung des Mondes und ein Versuch über die mittels des Teleskops, sozusagen des Gegenstücks des Mikroskops, neu zu wahrzunehmenden Sterne. Es entstand so eine Art von Katalog, eine Darstellung für den belesenen Kaufmann, der mittels der Arbeit von Hook eine Exkursion in einer Welt unternehmen konnte, in der er bisher nicht einzudringen vermochte, obwohl er sie direkt vor Augen hatte. Und in dieser Welt, und das erklärt den Titel, gibt es eben auch Flöhe. Hook beschreibt dieses Tier, das, so er, wenn es nicht schon aufgrund seines dauernden Kontaktes mit dem Menschen unser eingehendes Interesse verdienen würde, es doch schon aufgrund seiner Schönheit und Kraft notwendig zu beschreiben sei. Es sei, so schreibt er im Vorwort seiner Arbeit, ich zitiere ihn, "My hope as well as belief that these my labors will be no more comparable to the productions of many other philosophers who are not now everywhere busy about greater things, than my little objects are to be compared to the greater and more beautiful works of nature, a flea, a mite, a gnat, to a horse, an elephant or a lion." Das ist der letzte Satz des Vorwortes der Mikrographia. Das heißt also, ich mache jetzt genau das, was die Naturforscher im Großen machen, im Kleinen. So eine Art Micromounts für Zoologen. Und damit ist Ihnen wohl klar, woher die Redeweise kommt, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und das vollzieht nun Hook tatsächlich. Das Kleine wird groß, nicht nur in der Art, wie es beschrieben wird, sondern schlicht auch in den Dimensionen seiner Präsentation. Denn wenn Sie die Hand von mir sehen, Sie da, sich das vorstellen, Sie haben dieses Buch, schlagen die Seite mit dem Floh auf und entfalten jetzt einen Mikrokosmos. Das ist sozusagen ein Kleinelefant, den Sie da vor Augen haben. Das ist natürlich eine Pointierung. Sie machen dasjenige, was Sie klein sehen, nun besonders groß und schaffen hiermit natürlich eine Struktur, die bei näherer Sicht als Floh erscheinen mag, aber natürlich nicht unbedingt als Floh wirkt. Hierzu zitiere ich Hook nochmal selbst, das ist noch dieses schöne Englisch. "The strength and beauty of this small creature, had it no other relations to all men, would deserve a description." Ja, strength and beauty eines Flohs. Und Sie merken so langsam, wo der Zirkus herkommt. Das ist nämlich der einen Seite, das ist eine Art von bestimmter Performance-Struktur, die ich Ihnen hier vorstelle. Und auf der anderen Seite wirkt das natürlich sehr stark durch Bilder, die jetzt durch den Text nochmal unterlegt werden. Was heißt starke? Da kann er natürlich als Mikroskopiker nichts zu sagen, aber er beschreibt nun sehr detailliert das Bein, das es diesem Tier erlaubt, seine solche Stärke zu entwickeln. Wenn Sie das als Wissenschaftshistoriker kennen, es gibt genau in dieser Zeit Versuche, etwa im Umkreis von Galilei so etwas zu entwickeln wie eine Funktionsmorphologie. Das heißt, ich gucke mir Dinge genau an und kann dann über die Darstellung dieser Strukturen etwas über ihre Funktion sagen. Er beschreibt aber nun, wie diese Bewegungen sozusagen in einem Bein angesetzt sind, das ornamentiert ist wie die Rüstung eines Ritters. Das beschreibt er, wie es gehalten und wie dieses Tier demzufolge seine Sprungstärke entfalten könne. "But as for the beauty of it, the microscope manifests it to be all over, adorned with a curiously polished suit of armor." Das heißt, es beschreibt auf einmal eine Ritterrüstung. Der, diese erste Idee, die Sie haben, wenn Sie dieses Bild betrachten, wird von Ihnen nun umgesetzt. Und er beschreibt die entsprechenden Strukturen als morphologische Strukturen eines Ornamentes, wie er sie eben in Bezug auf Kleidungsstücke oder ähnliche Versatzstücke kennt. So gelangt er dann auch zur Charakteristik der Saug- und Stechinstrumente. Und das ist so das letzte Englisch, was ich Ihnen zumute. "With these instruments does this little buzzy creature bite and pierce the skin." Und schließlich gilt dann, "there are many other particulars which being more obvious and afford no greater matter of information, I shall pass by and refer the reader to the figure." Also diese Stechinstrumente, das was ja nicht gerade das Angenehmste ist, die werden ebenfalls von einem niedlichen, fleißigen Tier in die entsprechende Haut eingebracht. Und was für mich natürlich interessant ist, das Ganze schließt dann im Verweis auf das Bild damit, schaut mal näher hin, das beschreibe ich nicht, das steckt in der Illustration. Und das sind zwei Nachrichten, die uns Robert Hook hier vermittelt. Aufgeblasen zu der Größe eines kleineren Ritters wird ihm das lästige Saug- und Stechtier zu einem Streicheltier. Es wird aus seiner Funktion, sozusagen hier als Parasit zu wirken, gelöst zu etwas ganz Eigenem. Das mikroskopische Bild konstituiert so in der Tat etwas Neues. Das werde ich Ihnen gleich auch noch einmal zeigen. Denn diesen Floh, den Sie hier sehen, das ist nicht länger mehr der lästige Parasit. Er ist ein Wunder an präziser struktureller Abstimmung. Das ist so ein erster Schritt einer Wissenschaft, die jetzt nun in einer bestimmten Art von Motivation eine Umwelt zu registrieren sucht, die sie bis dato eben nicht mit dieser Präzision hat erfassen können. Und noch ein zweites macht Hooke hier explizit. Er formuliert eigentlich schon eine Bilderwissenschaft. Nicht nur, dass er beschreibt, was er sieht, also einen Text über ein Abbild schreibt. Der Text ist selbst mit Illustrationen nicht nur durchsetzt, sondern eigentlich von Illustrationen getragen. Und, das zeigt das eben vorgelesene Zitat, auch für ihn ersetzt die Illustration den Text. Der Leser wird direkt auf die Illustration verwiesen. So ist diese Mikrographia auch als eine Bildfolge zu lesen. Mit dem Vorwort und einer kurzen Kennung dessen, was da abgebildet ist, lässt sich dieses Buch als eine Art von Picture Box verstehen. Hier, meine Damen und Herren, haben Sie eigentlich den Iconic Turn einer Kommunikationslandschaft, die hier zu den Bildern führt. Hier in eben diesem noch nicht für ein spezielles wissenschaftliches Publikum geschriebenen Arbeiten, einer im Nachhinein als Naturwissenschaft beschriebenen Diskussionskultur, finden Sie die Versuche, die Natur ins Bild zu setzen und sie im Bild zu kommunizieren. Es mag dann auch nicht verwundern, dass nur wenig später ausgebildete Maler und Zeichner, wie Rösel von Rosenhof, den Sie vielleicht kennen, oder Maria Sibylle Merian, die haben eine Ausbildung als Zeichner und Maler erhalten, in diesem Sinne dann Fachliteratur schreiben, eben Bildfachliteratur. Und mit dieser Bildfachliteratur zum Grundbestand dieser neuen Pictural Sciences werden, auch im Bewusstsein der Zeit im endenden 17. Jahrhundert. Das hat auch äußere Gründe. Nach 1650 verändert sich ein bisschen die Papierproduktion. Das sind Sachen, die kommen damit hinein. Bücher werden billiger. Sie müssen nicht nur Lumpen nehmen oder etwas teure Kleider. Das heißt, Sie haben ein Material verfügbar, auf dem Sie nun etwas kostengünstiger so etwas auch printen, drucken können. Und das ist sozusagen ein Rückwirkungsaspekt. Damit erschließen Sie sich ein neues Publikum und können auf diese Art und Weise Naturgeschichte in einem viel breiteren Kontext sozusagen interessant machen. Und, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, demzufolge auch Naturgeschichte in einer neuen Art und Weise ausrichten. Diese Mikroskopisten, das sind diese Leute, Hooke ist nur einer der ganz Prominenten, einer ganzen Phalanx von ähnlich operierenden, Anführungszeichen, Wissenschaftlern, die, das werde ich Ihnen noch an weiteren Beispielen dann zeigen, formieren für diesen nicht aus dem engeren Kreis von Spezialisten rekrutierten Publikum dann so etwas wie eine Biblia Scientiarum, angelehnt an die Biblia Pauporum, die Sie so im 15., 16. Jahrhundert, zumindest noch in katholischen Kirchen, zur Ausbildung der eben nicht theologisch geschulten Laien finden. Auf diesen, in dieser Mikrographie und ähnlichen Büchern, es finden sich sogar so Flugzettelaktionen von Mikroskopisten, die also die erste Fliege, die Sie gesehen haben, dann mal in dieser Art und Weise unters Volk bringen. In diesen Folien des Naturalen finden sich nicht nur die Darstellung des Flohs, auf dessen Bild hier verwiesen ist. Es gibt ebenso dann Schnaken, Milben oder auch Fliegen. Hier verweise ich Sie ebenfalls mal auf die Delikatesse der Darstellung. Also die Fliege hier steht hier auf ihrem Flügel. Interessanterweise hier diese Cuticularwülste, die sind auch bezeichnet. Das hier ist eine relativ interessante Einlenkung dieses Flügels. Die ist nur gezeichnet. Die ist nicht bezeichnet. Die sehen schon, wie das hier ausschaut, aber die wissen nicht, wie das hier funktioniert. Trotzdem wird es in den Bildbestand einer zu kommunizierenden wissenschaftlichen Illustration mit eingebunden. Sie sehen, dass sozusagen man aus der Konstruktion des Flügels dann auch ableiten kann, der ist ja hier, Moment, eingefaltet, wird dann ausgefaltet und Sie können das sozusagen, wenn Sie das sozusagen als visuelle Chiffre eines halben Regenschirms nehmen, auch direkt verstehen, wie das funktioniert. Entsprechend wird es auch beschrieben. Und demzufolge ist auch hier in der bloßen Darstellung so etwas wie ein Naturverständnis darstellbar. Und in ganz ähnlichem Sinne, das ist auch eine berühmte Illustration, gewinnt dann das Fliegenauge Interesse. Der Hook zeichnet hier diese Art von Facettierung, die er auch in verschiedenster Weise beschreibt, und erkennt das auch, wie alle seine Kollegen auch, denn etwa in der jesuitischen Projektionstechnik fanden so Kaleidoskope Verwendung oder auch Linsensysteme, die eine vielfältige Brechung von Licht ermöglichten. Bekannt sind, so da habe ich jetzt kein Bild, so übereinandergelegte Prismen, und genau das entdeckt er hier. Und genau so kann er dann diese Struktur interpretieren, ohne dann darauf hinzugehen, wie dann entsprechend das, was man dann heute in der Neurobiologie dann machen würde, nämlich zu verstehen, wie dann gegebenenfalls hier Bilder aufzuweisen sind. Das heißt, es bleibt zunächst einmal stehen beim Aufweis quasi eines neuen Kaleidoskopes, was in eine eventuell vorhandene Wunderkammer der Naturalien mit zu integrieren wäre. So bemerken Sie immer wieder neue Aufweise eines letztlich Bekannten, an dem sich nun auch Schnaken, Milben, Spinnen und Läuse anschließen. Und so wird in der Tat nun der ganze Flohzirkus versammelt. Und dieser Flohzirkus verwandelt sich in Bilder. Und da kann ich Ihnen wieder mal eines der Großformate zeigen, eine Kopflaus. Sie sehen auch hier, das Ganze wird richtig riesig aufgezogen. Und diese Bilder, die sind nicht nur groß, die gewinnen nun ein Eigenleben. Die setzen nämlich Standards. Mikroskopieren ist anscheinend ja in. Und diese Art und Weise einer neuen Welt, die vermittle ich auch, aber wenn ich das anderweitig mache, dann kann ich das auch abkupfern. Das ist Scheuchzers Kupferbibel, die heißt nicht deswegen so, weil sie alles abkupfert, sondern weil es eine der ersten Bibel ist, die mit Kupferdrucken illustriert sind. Und Sie sehen relativ klar, dass hier Hook, wenn Sie so wollen, theologische Weihen empfangen hat. Das wird sozusagen übertragen. Das ist natürlich in zweierlei Hinsicht interessant. Die Ähnlichkeit ist hier offensichtlich. Nicht die Objekte, sondern deren Bilder werden hier durchgereicht. Und auch Scheuchzers kurz vor 1700 publizierte Kupferbibel ist schon an sich ein Indikator für die Wirkung des Bildes in der Kultur seiner Zeit. Es ist wohlgemerkt eine Bibel. Dabei werden einzelne Zitate durch Naturillustrationen teilweise höchst kunstvoll gehalten illustriert. Die neuen Majuskel dieser neuzeitlichen Bibel verzichten auf die Ornamente und Drachen der Vorväter. Sie nutzen die Daten, und zwar vor allem die Bilddaten der Wissenschaften, die Bilder des Mikro- und Mesokosmos einer wissenschaftlich gezeichneten Welt, um zu illustrieren, was Gott meint, und um so das Denken des Einzelnen auf das Religiöse zu bündeln. Das hier ist so eines dieser Bilder aus dieser Kupfertafel. Sie sehen hier das Zitat, das dargestellt wird. Und Sie sehen auch, dass das Auge Gottes hier im Augentier seinen Niederschlag findet. Direkt zweimal. Mit einer entsprechenden Landschaftsillustration da herinnen, das kann sich so oder so noch erarbeiten. Aber es ist hier augenfällig, wie mir scheint, dass Sie hier das Bild Gottes durch ein Augentier symbolisiert finden, dass Sie nun in den Bilderrahmen setzen. Die Assoziation zu kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass euer himmlischer Vater es weiß, ist vielleicht eindeutig, aber eben auch die Laus enthält sozusagen in der Welt dieses Schöpfers ihren Platz. Das Kleine wird groß und das Große klein. Das können Sie dann auch, wenn Sie wollen, direkt religiös umdeuten. Und damit ist in der Mücke nun in der Tat, zumindest ästhetisch, ein Elefant geworden. Und das bleibt jetzt kein Einzelfall. Sie haben jetzt diese Bildwelt, dieses Abkupfern. Und ich zeige Ihnen das hier, das ist sozusagen seriösere Theologie. Es gibt einen Jesuiten Athanasius Kircher, ein ganz seinerzeit sehr bekannter Polyhistor. Ich glaube, es gibt nichts, über das er nichts geschrieben hat. Das wäre also gegebenenfalls das schlechteste Beispiel für mich. Aber mit einem Konzept einer Universalwissenschaft, der ja das gesamte Wissen der Zeit sozusagen verbildlicht. Und der hat zusätzlich zu seinen Schriften in Rom ein Museum, das Museum Kircheriani, eröffnet, und das ist beschrieben, und dazu werden auch Geräte beschrieben. Mit diesen Geräten werden dann auch Objekte dargestellt und unter anderem diese Laus. Die kennen Sie, das ist das Hooksche Original und das ist die Abkupferung von seitens Kircher. Und Sie können hier sehr schön sehen, auch hier, das ist sozusagen typisch für das Abkupfern, das hat er nämlich umgelegt und dann seitenverkehrt sozusagen projiziert. Das ist nachgefasst und Sie sehen, die Segmentierung ist nicht mehr begriffen, sondern sie wird einfach nur visuell übertragen. Hier können Sie sehr genau sehen, dass das in der Tat abgekupfert ist. Also selbst dieser Polyhistor Kircher, dessen Museum Kircheriani nochmal versuchen will, so etwas wie eine Bündelung des naturhistorischen Wissens darzustellen, zeigt eine Bildwelt in der direkten Nachfolge von Hooks virtuellem Flohzirkus. Hier wird das Bild, das Abbild, die Repräsentation der Welt zum Moment einer Darstellung des Mikrokosmos. Es bilden sich also Bildtraditionen in dieser frühen Bildwissenschaft. Das kann ich Ihnen hier nochmal zeigen, das ist aus demselben Werk, das ist nochmal der Hooksche Floh. Und interessant ist das hier. Also wenn ich Ihnen das unverfangen vorstellen würde, dann würde ich glauben, Ihnen hier erzählen zu können, dass diese Schnabelformationen von relativ unklar gezeichneten Kolibris herrühren und Sie hier eine etwas kuriose Gruppierung von vielleicht auf irgendwelchen Inseln befindlichen Vögeln anderer Provenienz fänden. Das sind aber Flohköpfe. Und das Interessante ist dabei, hier sieht das anders aus. Hier ist eine Zeichnung abgekupfert. Und hier haben die Zeichner, das sieht man daran, selbst versucht, sich ein Bild der Dinge zu machen. Hier sind Präparate abgezeichnet worden. Das bedeutet, dass sie hier in der Tat einen Flohzirkus hinbekommen. Denn diese fast Vögelmasken tragenden Vögel zeigen in der Eigenprojektion, dass sozusagen die Bilder sich in einer ganz interessanten Weise filiieren. Und sie zeigen noch etwas. Sie zeigen, wie man diesen kleinen Raum eigentlich erfährt. Der Floh wird im Kopfbereich zum kleinen Vogel. Das, was wir im Mesokosmos sehen, ist das Modell, das, was wir im Mikrokosmos erfassen, auf den Punkt zu bringen. Also, der Floh Hooks in der jesuitischen Fassung zeigt uns zweierlei. Er zeigt uns, dass hier qua Analogie die Darstellung der Natur gefunden wird, wenn wir in der Tat versuchen, uns diesen neuen Welten in dem Bereich zu nähern, den wir nicht direkt mit Bekannten verbinden können. Und so wird dann auch das Unbekannte nur insoweit gezeichnet, als es sich am Bekannten zu orientieren vermag. Damit können wir hier schon mit diesen wenigen Bildbeispielen zeigen, dass es so etwas wie Bildanleihen und damit einen Bildraum der neuzeitlichen Mikroskopie gibt. Und das ist verdammt früh. Das sind so 30 Jahre. Das ist so nicht ganz so schnell wie die Röntgenfotografie dann sozusagen zu Ikonen führte. Aber Sie haben im Hookschen Floh und in der Hookschen Laus in der Tat eine Ikone. Und das können Sie sogar verfolgen bis hin zu Runge. Ich habe keine vernünftige Auflösung eines seiner Bilder gefunden in einer der Versionen, der Nachtigall finden Sie im Randbereich auch eines dieser Hookschen Elemente integriert. Und insoweit ist sozusagen der zweite Schritt, dass diese Bildwelten dann auch zum Dekor werden und Sie das Witzige finden, was sich bei Scheuchzer schon andeutet, dass der Parasit auf einmal so eine Art vorweggenommenes Jugendstil-Ikönchen darstellt. Nochmal im künstlerischen Produzieren findet das seine entsprechende Reflexion. Das zweite, diese hier darstellbare Art und Weise, wie man diese Art von neuer Landschaft, diese Exkursion in der neuen, bisher unbekannten Welt interpretiert, nämlich qua Analogie, ist, glaube ich, auch sehr augenfällig. Und es ist nicht die Frage der Qualität der Apparaturen, die dazu führt, dass ich einmal so und einmal so zeichne, sondern es ist die Frage des Verständnisses, mit dem Sie an diese Strukturen herangehen. Das hier ist nämlich die jesuitische Apparatur, die im selben Buch abgebildet ist. Also Sie sehen schon ein relativ komplexes Instrumentarium, was hier aufgebaut ist, mit einer Mechanik, die man sich halt im römischen Kontext leisten konnte. Beachten Sie übrigens auch, dass man dieses Teil, wenn man die Lichtstärke erhöht, auch als eine Art Projektionsapparat nutzen kann. Und dagegen nochmal das Hooksche Original, was ja wesentlich einfacher gefasst ist, was aber, wie gesagt, aufgrund der anders gearteten Interpretation dieses Umfeldes zu einer auch für uns sehr viel realistischeren Darstellung führt. Tja, was macht dann aber Hook, wenn er mit diesem Instrument in die Welt der Kleinteile hineintaucht? Er entdeckt. Er bemisst eine Terra incognita und sucht darin nach Strukturen, nach Continua, in denen er eine sehr kleine Welt auf die ihm bekannte sehr große Welt beziehen kann. Und da fällt ihm dann so ungefähr alles zu, was für ihn irgendwie darstellbar ist. Das werden Sie kennen. Das ist seine Darstellung der Zellen, die eben Zellulae heißen, weil sie sich an die Mönchzellen erinnert fühlen, indem er einfach Kork zerschneidet. Sie sehen, hier werden Texturen gefunden. Das Mikroskop setzt ihn in entsprechende Spuren und er kann nunmehr auch insbesondere solch repetitive Strukturen, die er dann überall, wo er nun mit dem Mikroskop hinschaut, wiederentdeckt. Er nimmt nämlich jetzt Blätter, die er darunter legt. Er nimmt andere Strukturen aus pflanzlichen Bereich, Holz selbst, Teile aus deiner Haut, die er von irgendwas abzieht. Und er entdeckt sozusagen Bausteine, die er nicht in unserem Sinne als Zellen interpretiert, sondern eigentlich nur als visuell darstellbare, ja, wenn Sie so möchten, dekorative Strukturen. Und so entstehen dann auch solche Bilder, das sind Leitbündel in einem versteinerten Holz, die er aber jetzt in dieses Bildmuster hineinfügen kann. Und Sie finden jetzt Ansätze davon, so etwas aufzubauen wie ein Bildgefüge, in dem nunmehr so etwas wie eine Textur des Mikrokosmos herauskommt. Es gewinnt sich so eine Art Melodie einer Notenführung seines Blickes. Und da muss jetzt alles herhalten. Frostige Substanzen, vom Wasser bis zum Urin. Schneekristalle untersucht er mittels der Lupe, entdeckt dabei ebenfalls Kontinuitäten im symmetrischen Gefüge, die er dann in anderen Formen wiederfindet. Das ist sowas, was wir etwa an einem Uringlas als Niederschlag findet, dass er dann schön brav in den Dezember eines etwas kälteren Winterabends hineinträgt, als ihn wir jetzt erleben. Und in all diesen Strukturen gewinnt er damit so etwas wie Grundtexturen, wie Minimalflächen. Und es gibt jetzt für ihn die Möglichkeit, diese Minimalflächen kleiner zu messen, zu sagen, was sind denn die Grundeinheiten, die ich dort finde. Und er kommt dann so etwas wie Micromounts, Kleinstkristalle oder Sandkörner, die er zeichnet. Und dann macht er was ganz Interessantes. Sie sehen hier diese Minimalflächen, die für ihn entstehen. Das heißt, es sind sozusagen kristalline Grundstrukturen. Und Sie sehen hier ganz unverfänglich irgendwelche Kugeln reingemalt. Die Aussage, die er hier im Text weniger, aber im Bild sehr stark illustriert, ist, dass er die Vielfalt der vorgefundenen Mineralien, etwa eines Sandes, rückführen kann auf solche geometrische Grundformen, die alle darstellbar sind als Variationen von solchen Kreisansammlungen. Ergo kann er Ihnen demonstrieren, dass es so etwas wie Atome gibt. Denn das sind die letzten Teile, die es Ihnen erlauben, all diese verschiedenen Formen im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Punkt zu bringen. Und demnach offeriert er Ihnen nun genau das, was die Tunnelmikroskopiker auch vor ein paar Jahren offeriert haben, nämlich den Blick auf die Moleküle, die in der Art und Weise gezeichnet sind, wie er sie sich vorstellt. Ja, das Analogisierungsverfahren geht hier noch einen Schritt weiter. Das optische Demonstrieren gewinnt einen Eigenwert. Das heißt, ist das noch zu steigern? Es ist die kleine Welt aufzuzeigen, in denen ich nun die Exkursion mache. Die untere Ebene habe ich jetzt erreicht. Was kann ich aber mit diesen Bausteinen nun alles in diesem Mikrokontext erfassen und erfahren? Und was sich nun für ihn zeigt, ist, nachdem er sozusagen hier auf den Punkt das Ganze gebracht hat, ist ein Mikrokosmos, in dem analog unserer Landschaft Wälder und freie Flächen zu finden sind. Es zeigen sich dann auch die Tiere, die durch diese Wälder jagen und die gegebenenfalls hier grasen oder andere Viecher fressen. Es zeigen sich verschiedenste dieser Strukturen, die er in immer wieder neuer Form ausweist und in einer ganzen Folge von Bildern ihnen offeriert. Es sind Gewebetexturen, die er zeigt, und es sind wirkliche Gewebe, nämlich Gewebe von Tüchern, die er von den Webern übernimmt, die er in London ab und an mal besucht. Das ist übrigens auch interessant. Bei Hooke ist das Zeichnen dieser Systematik Gewebe noch in einem Sinne verstanden, der dieses und dieses zusammenzudenken erlaubt. Sie merken auch hier, Eine ganz stark am Bild, an der optischen Präsentation orientierte Darstellung, die eben dazu führt, dass sie sozusagen serielle Muster, Texturen als solche zur Darstellung bringen. Und diese Gewebe zeigt er dann auch seinen Londoner Bürgern. Er beschreibt diese neue Welt genauso wie seine Flöhe und Läuse. Und seine Exkursion führt er so immer wieder ins Bekannte, dass er doch völlig neu zeichnet. Und so führt er das Ganze dann auch in der Tat auf die Spitze. Sie sehen hier sein Rasiermesser und eine Nadelspitze. Die, und das beschreibt er relativ ausführlich, auch in dieser Miniaturlandschaft die Täler und Berge zeichnet, die Sie makroskopisch ebenfalls erfassen können. Die Analogie ist perfekt. Er beschreibt die Berge, die noch auf diesen Strukturen Platz haben, und öffnet damit die Dimension des Mikrokosmos, dessen untere Grenze er bestimmt hat und die er aber ansonsten in kompletter Analogie zu dem sehen kann, was er bis dato in seinem Mesokosmos beschrieben hat. Und genau das zeigt er dann auch. Und er zeigt, dass in dem Kleinen genau das zu sehen ist, was wir auch im Großen tun. Und vice versa kann ich nun auch im Großen das sehen, was ich im Kleinen tue. Und Sie werden dann lachen, dass in der Mikrographie dann auch eine Mondkarte drin ist und ebenfalls Sterne dargestellt sind. Und das ist sozusagen sein Mauerquadrant, den er auch hatte. Und er beschreibt nun, dass es mittels eines anderen Instrumentes möglich ist, auch dort etwas zu sehen, was ich mit bloßem Auge nicht sehe. Das heißt, ich habe eine komplette Mikro-Makrokosmos-Analogie. Und damit ist sozusagen die Bildwelt eingebunden in etwas, was Sie etwa bei so einem Kabbalisten wie Robert Flatt, es ist etwa zeitgleich zu Hooke, die kannten sich im Übrigen auch, seinen beredtesten Ausdruck findet. Das ist, glaube ich, eine relativ schöne Darstellung von dem, was es eigentlich bedeutet, wenn ich diese Mikro-Makrokosmos-Analogie schreibe. Denn ich habe ja ein Richtmaß, mit dem ich das Makro- und das Mikroskopische auf den Punkt zu bringen vermag. Das ist der Mensch. Und Sie sehen hier mal, was daraus so jemand wie Flatt macht, der im Übrigen für Biologen nicht so ganz unwichtig ist. So kurios das erscheinen mag, die Systematisierungsmuster unserer Morphologie des 19. Jahrhunderts gehen hier drauf zurück. Sie sehen hier die Physiognomie, die auf eine Anatomie verweist, dass die Zeugung in der Erde ist, ist dann nicht schon bei Lorenz Oken da, dass der Kopf des Menschen im Himmel hängt, ist dann noch eine theologische Dimension. Die ist aber nun erlaubt, dass der wirkliche Makrokosmos sich hier abbildet. Sie sehen auch eine neue Art von kognitiver Neurobiologie, nämlich da ist im Hirn Deus Pater, Verbum Spiritus Sanctus. Ja, das ist sozusagen eine Trinitas, die uns bisher nicht so geläufig ist. Und Sie sehen auf der anderen Seite, dass das Ganze dann auch in eine Dimension hineingeht, das erzähle ich Ihnen jetzt nur, die er dann dazu nutzen kann, ebenfalls auch chemische oder astronomische Dimensionen entsprechend diesem Richtmaß auszumessen. Das bedeutet, dass diese vermeintlich so naive Induktion eines Hooks, der ihn da diese Bilder hereinbringt, noch etwas ganz anderes offeriert als bloße Illustration. Sie offeriert ihnen indirekt und implizit einen Maßstab, Bilder zu bemessen. Indem ich das verstehe, bin ich das ja hierauf rück und verabsolutiere etwas, das mir dann erlaubt, in neuer Weise eine Struktur eines Bildraumes aufzubauen. Das führt dann relativ schnell auch in eine Dimension, die auch einem Kaufmann vermittelbar macht, weshalb man sich mit Flöhen und Läusen beschäftigt. Das sind nämlich Geschöpfe. Das ist sozusagen das Pendant dessen hier. Und wenn ich dann hier eine Ordnung finde, die dem entspricht, mache ich als Naturhistoriker was ganz Tolles. Linné, 1750, ist so begeistert von seiner Botanik, weil es sozusagen die Botanik auf den Punkt bringt. Ich brauche nämlich keine Bibel lesen und ich brauche keine Theologie studieren. Ich gucke mir die Systematik der Tulpen an und sehe dann einfach, wie der liebe Gott gedacht hat. Das ist eine Dimension, die ganz früh in dieses Denken hineinkommt. Das werde ich Ihnen noch demonstrieren. Das Witzige an der Sache ist, ich sehe das alles. Selbst Flatt, den kann ich Ihnen auch als Bilderkanon darstellen, das wäre aber eine eigene Geschichte, ist dann zufolge aufs Bild zu bringen. Sehen, speziell mikroskopisch sehen, heißt dabei ja eben aber nicht einfach nur entdecken. Es ist wie bei Brechts Herrn Körner. Ich mache mir ein Bild von dem anderen und gehe dabei davon aus, was ich schon weiß, um das Neue dann in das, was ich schon weiß, einbinden zu können. Und dann habe ich es auch verstanden. Das ist so eine wichtige Seite dieses Pictorial Turns von 1650, aber nicht die einzige. Auf der anderen Seite der Darstellung steht nämlich derjenige, der nachzeichnet. Der in der Darstellung das, was er vor Augen hat, versucht irgendwie mitzunehmen, auch dort, wie bei diesem Fliegenflügel, wo wir noch nicht so recht wissen, was da der Fall ist. Hook hatte da übrigens auch künstlerisch vorgesorgt. Ein Teil der Illustrationen in seinem Buch sind von Christopher Wren. Also die Leute waren schon im Anfang dieses Pictorial Turns relativ profihaft, wie auch Vesal seine Anatomie von der Tizian-Schule illustrieren ließ. Nur was heißt das? Wir alle kennen das, nur was ich schwarz auf weiß besitze, kann ich beruhigt nach Hause tragen. Das wäre auch bezogen auf die Zeichnung darstellbar. Das bedeutet nun nach Hook, ich muss die Umwelt zeichnen. Ich muss sie registrieren und aufnehmen. Und das Ideal dieser Natursicht werde ich auf die Moderne übertragen, ja, so eine Art Polaroid, eine Handkamera, mit der ich alles aufnehme. Und hier sehen Sie die Handversion von Hook, er als Picture Boy mit seiner universell anwendbaren Kamera Obscura. Wenn Sie das so richtig sehen, dann können Sie sogar sagen, das ist das Universalmikroskop, das selbst den Mikrokosmos auf das Linsenbild bringt. Das ist im Übrigen richtige Induktion. Nicht wissen, was man tut, aber es abzeichnen. Und das ist sozusagen das Credo der Naturwissenschaft bis zu 1800 hin. See what you get und zeichne, was dir wichtig ist. Ich denke, diese Illustration, in der eine feste Kamera Obscura, wie sie noch so ein Jesuit wie Athanasius Kircher benutzte, um zu erklären, was denn der Verstand sei, nämlich so eine Art Homunculus, der im Hirn ist, von wegen neuer Hirnforschung, das ist alles kabbalistische Jesuitenkunde, die ist hier in ein praktisches Gefüge übersetzt. Hook eben ist ein Picture Boy. Er zeichnet die Natur ab, die er so sieht, wie sie ist, und im Zeichnen derart als Natur erfasst. Seine Bildwelten sind ihm dann seine Naturwelten. Nun möchte ich noch fortfahren und ein wenig mehr zu diesen beiden zugleich angerissenen Themen illustrieren, die diesen Flohzirkus, der dann aus diesen Bildwelten resultiert, so interessant machen. Das ist zum einen diese konsequente Analogisierung, die in allem das sieht, was wir schon kennen und damit dann auch Theorien illustrieren kann. Zum Zweiten ist dann danach noch einmal zu fragen, was der Hegel immer so abwertend nannte, warum wühlen die denn so im Geschmeiß und Gewürm herum? Was rechtfertigt ein Tun? Denn bei näherem Hinsehen ist die Mücke als Elefant zwar überraschend, aber nicht so richtig überzeugend. Zum Teil 1 möchte ich Sie, wenn Sie so möchten, wenn Sie so wollen, über den Kanal führen, zu Anton von Leeuwenhoek, der zeitgleich zu Hook auch in der sich neu etablierenden Royal Society ein Forum sah, seine Illustration der Wirklichkeit in einen breiteren Kontext zu stellen. Ich will jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Sie kennen ihn bekannt sozusagen als der Linsenschleifer, der mit seinem sehr einfach gehaltenen, aber höchst effektiven Mikroskop, genauso wie Hook, alles, was er sah, unter die Linse brachte. Das kann man sozusagen ins Endlose fassen. Die publizieren ja immer noch seine Briefe, die er an die Royal Society schickte und die mittlerweile, ich glaube, so viel im Regalplatz bei uns im Institut ausmachen. Das ist eine neue Art von Kommunikationsstruktur der Wissenschaften. Das ist auch noch interessant, dass man jetzt anfangen konnte, seine Einzelbeobachtung irgendwo zu deponieren, bevor es Zeitschriften gab. War das eine wunderbare Möglichkeit, Einzelwissen, induktives Wissen irgendwo abzulagern. Mich interessiert hier der Hook aus einer anderen Sichtweise. Das hier ist im Übrigen ein Bild durch eine Linse mit etwas größeren Bakterien. Sie kommen mit 600-facher Vergrößerung relativ gut runter mit diesen Teilen. Und er hat unter anderem in seinem Buch Die entdeckten Geheimnisse der Natur, das hat allerdings im Original einen niederländischen Titel, sich insbesondere auch mit Spermatozoen beschäftigt. Das war jetzt wieder wichtig für jemanden, der insbesondere im holländischen Kontext sehr stark theologisch geprägt arbeitet, weil er natürlich hier im Bereich der Entwicklung der Ontogenese mit dem Problem zu tun hat, was passiert denn da eigentlich? Akkumuliert sich da ein chemischer Prozess und formiert sich die Materie zu etwas Neuem? Furchtbar. Oder haben wir eine Präformation? Der liebe Gott hat alles schon vorgegeben. Und dann wäre natürlich diese Struktur in Sonderheit interessant. Und nach Leeuwenhoek kann man, wenn man das richtige Mikroskop hat, das auch richtig auflösen. Und Sie sehen, wenn Sie genau hingucken, dann am Kopfbereich dieser Spermatozoon in der Tat kleine Männchen. Und er rechnet Ihnen dann auch aus, wir müssen ja davon ausgehen, dass die Erde so 6000 Jahre alt ist, plus minus ein paar, dass die Erde, die derzeit von 13,385 Millionen Menschen bewohnt wird, also es gab damals schon eine gute Statistik, und wir im Samen eines Mannes 150.000 Millionen Spermatozoen herumschwimmen haben, wie viele Generationsfolgen aus einer präformierten Schöpfung noch herauskommen können, ehe das jüngste Gericht dann statt hat. Insoweit können Sie mit dieser Art der Mikroskopie ja in der Tat regelrechte Theologie treiben. Das machen Sie dadurch, dass Sie Strukturen, die Sie sehen, in der Tat auf analoge Strukturen des Mesokosmos zurückbeziehen. Leeuwenhoek analogisiert. Er sieht in der Tat, es gibt drastischere Zeichnungen noch, die kleinen Menschen und zwar nicht nur als Analoger zum Wirklichen. Vielmehr ist die Wirklichkeit dieser kleinen Teile unsere eigentliche Wirklichkeit. Die sind noch nicht ganz fertig, das sind zwar Anlagen, aber die werden quasi dann nur noch aufgepumpt. Das bedeutet, ich kann hier religiös passend als Mikroskopist Präformist sein. Leeuwenhoek zufolge ist dann die Welt eben Schöpfung und als Schöpfung ist sie so, wie sie ist erschaffen. Da bleibt dann kein Raum für blinde Naturkräfte. Da findet sich alles in einer Ordnung, in der sich die Präsenz Gottes dann auch im Kleinsten, eben im präformiertesten Kleinstkopf eines Spermiums begreifen lässt. Wie interessanterweise vor 1800 das Mikroskop überhaupt zur Waffe der Bibeltreuen wurde, die im Kleinen die Wunder Gottes und in diesen Wundern die Wunderbarkeit dieses Gottes entdeckten. Leeuwenhoek ist da explizit. Schließlich führte ihn seine Entdeckung zu einer Antwort gegenüber den Epigenetikern, die da meinten, die Vielfalt der Formen könnte zumindest im Prinzip durch eine einfache Assimilation von Grundbestandteilen entstehen. Was heißt das aber nun weiter? Kann ich nun auch meinen Flohzirkus in einen religiösen Kontext hineinbringen? Und das zeige ich Ihnen an einem Mann, Jakob Swammerdam, der auch schon von der Biografie her sehr, sehr eigen ist. Eine ganz interessante Lebensgeschichte, der weigert sich sozusagen den Karrieren zu folgen, weil er müsste ja dann aus seinem sozusagen heiligen Holland in die katholische Diaspora und verweigert demzufolge zweimal einen Ruf nach Florenz, obwohl es ihm richtig dreckig geht. Er publiziert auch noch nichts, aber er schreibt. Er ist bekannt und aufgrund seiner persönlichen Bekanntschaften wird er auch von Steno und de Graaf, Sie kennen vielleicht die Grafschen Follikel, also eingebunden in diesen ganzen sehr komplizierten, sehr differenzierten Kontext von Anatomie im holländischen Raum. Und er wird später wiederentdeckt von Buurhave, der noch 30 Jahre später die Schriften von Swammerdam zusammenfügt und sie dann auch unter dem bekannten Titel einer Biblia, Bibel der Natur, publiziert. Das Ganze wird im Lateinischen ganz schnell auch ins Deutsche übersetzt und ist, wie Sie diesem Zitat entnehmen können, in der Tat der Versuch, den Flohzirkus zu einem theologischen Programm zu machen. Zitat: Und nun lasse ich alle verständigen Leute urteilen, ob ein Geschöpf, gemeint ist die Fliegenmade, an dem sich so viel Kunst, Ordnung, Weisheit und der allmächtige Arm des Gottes sehen lässt, wohl aus Fäulnis oder zufälligerweise entstanden sei. Muss die Vernunft selbst nicht Nein sprechen? Ich sollte es wahrhaftig meinen. Und so kann er mit einer sehr dezidierten und detaillierten Art und Weise nun anfangen, diese Vielfalt dieser vermeintlich in der Urzeugung entstandenen Viecher auseinanderzunehmen. Und in sowas, oder was mir dann noch lieber ist, in Käfern die Wunderbarkeit des Werkes Gottes erscheinen. Hier, in diesem Reigen, zeigt sich eben im Kleinsten das Wunderbare. Das Kleine wird Selbstzweck. Der Floh wird dann in der Tat schön. Und bedenken Sie bitte, dass zwischen der Hooks Arbeit und der Arbeit von Swammerdam, im Übrigen auch Illustrationstechnik, erst einmal 30 Jahre vergehen. Es dauert dann noch 30 Jahre, bis das Ganze von Buurhave ediert wird, aber das ist eine andere Sache. Und noch eines. Diese hier besprochenen Leute und die hier besprochenen Bücher oder Beobachtungen waren in der Zeit äußerst populär. Es sind Arbeiten, die keineswegs nur für Taxonomen, das heißt also für Leute, die Tiere und Pflanzen bestimmen, geschrieben sind. Sie werden von einem breiten Publikum gelesen. Sie müssen sich heute mal vorstellen, wer würde heute was über Käfer lesen? Sie etablieren damit in diesem Publikum eine mikroskopische Naturgeschichte. Es ist nunmehr gar nicht lächerlich, Jauchewasser zu analysieren. Und auch darin findet sich die Allmacht Gottes. Die Tönschenpuppe wird für Swammerdam so in der Tat und explizit zur Offenbarung. Das ist vielleicht die eine Bildwelt. Das andere ist noch eine Praxis des Mikroskopierens, die dann diesen Flohzirkus auch als solchen und damit dann die Natur erschließt. Das will ich Ihnen ganz kurz vielleicht auch noch anschließen. Denn hier haben wir Bildwelten. Bildwelten, die auch daran gebunden sind, dass man entweder in der Lage war, selbst Linsen zu schleifen. Das war ja anscheinend in der Phase kurz vor 1700 so ein Hobby von Intellektuellen in Holland. Spinoza war ja auch entsprechend tätig. Oder man war in der Lage, sich einen Teil zu kaufen. Die waren aber noch relativ teuer. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wird das etwas anders. Und hier finden wir, dass sozusagen diese Tradition durchschlägt. Das scheint mir das Interessante zu sein. Wir bilden relativ früh eine Naturgeschichte, die ja im Prinzip alles zeigt. Diese Katalogsgeschichten von Hook sind ganz schnell sehr, sehr breit verbreitet. Die gewinnen dann eine theologische Dimension, dafür ein sehr breites Interesse. Und nun ist sozusagen ein Mikrokosmos erschlossen, der jetzt auch praktisch umgesetzt werden kann. Und Sie finden zumindest für das etwas zahlungsfähigere beginnende Bürgertum dann verschiedene Geräte, die nicht ganz so teuer sind wie so ein Hookes Mikroskop. Entweder, das ist schon ein bisschen edler, weil das ist Elfenbein, so eine Lupe, die Sie dann derart einsetzen können. Oder so eine Art Taschenlupe, das ist eine verkleinerte Ausgabe oder eine nicht so gute Ausgabe von einem Gerät, wie es Leeuwenhoek benutzt hat. Damit kommen Sie zumindest in so Bereiche von hundertfacher Vergrößerung rein. Und damit können Sie auch schon was sehen. Und jetzt fängt das an, dass wir auf einmal Illustrationen dieser Art finden. Das sieht so aus wie momentan bei meinem Sohn im Zimmer. Sie sehen hier eine Reihe von Einmachgläsern, da drin ist irgendwas. Nämlich etwas, was Sie belupen können. Jetzt haben Sie hier, das ist 100 Jahre später, das ist um 1750, Mikroskopie als Unterhaltungspraxis. Das ist im höfischen Raum, das geht aber auch in städtische Räume über und macht nun das mikroskopische Bild quasi auch im Tun verfügbar. Und das Ganze wird dann noch einmal äußerst populär durch das Tun eben dieses Abraham Tremley, den ich Ihnen hier nur mal namentlich benenne, weil der entdeckt dieses kuriose Tier. Man kennt ja aus der Antike diesen blöden Drachen, der, wenn man ihm den Kopf abschlägt, immer wieder seinen Kopf nachwachsen lässt. Und nun findet ein Mikroskopiker das Pendant dieses Sagentieres im Teichwasser. Das ist die Hydra, die nun in der Tat zeigt, dass es so etwas wie regenerative Kapazität gibt. Sozusagen genau das Gegenbild zum Swammerdam, dass sich nämlich auf einer relativ unstrukturierten Gewebebereich dann entsprechend komplexe Tiere auswachsen lasse. Sie können dann auch sehen, wie diese kuriosen Wesen, die vielleicht Pflanzen, vielleicht Tiere sind, sich so durch die Gegend bewegen. Und das Ding wird richtig ein Reißer. Teichwassergucken wird in der Tat zu einem intellektuellen Vergnügen. Und das bedeutet, wir haben eine zweite Fassung einer Popularisierung letztlich von Naturgeschichte. Popularisierung ist aber falsch. Das ist der Raum, in dem sich diese deskriptive Naturwissenschaft entfaltet. Das sind dann auch die Leute, die gucken und die potenziellen Käufer von Werken sind und die eine noch nicht akademisch etablierte Wissenschaft in unserem Sinne dann auch überhaupt in einen Kommunikationsraum einer Kultur einbinden. Erwähnen sollte ich, dass es auch um 1700 schon möglich war, wenn man das nun sich selbst nicht leisten konnte, sich solche Sachen auch vorführen zu lassen. Indem man nun über ein Sonnenmikroskop hier sozusagen die Lichtquelle hat, hier wird das Membrat eingeschoben und Sie nutzen das Ganze als einen Diaprojektor, wie hier gezeichnet, der nun ein entsprechendes Präparat an die Wand wirft. Diese Würmchen hier sind irgendwie nicht so wichtige Zuschauer, die in der Tat den Mikrokosmos des Teichwassers nunmehr auch als Videofilmersatz im frühen 18. Jahrhundert erfassen können. Auch das steht im Übrigen einer Tradition. Schließlich hatten die Jesuiten schon innerhalb ihrer liturgischen Praxis die Möglichkeit entdeckt, während der Predigt an den entscheidenden Stellen den Teufel und an den weniger entscheidenden den Engel auf der Wand des Altarhintergrundes erscheinen zu lassen. Das heißt, sie finden, wenn sie so wollen, auch auf dieser Ebene eine Naturalisierung eines ursprünglich theologischen Programmes. Hucks Flohzirkus wird insoweit auch im 18. Jahrhundert nicht nur in der Praxis, sondern auch generell zu einer Erfolgsstory. 1745 wird die nämlich nochmal aufgelegt als Micrographia Restaurata, also Matrix Reloaded. Interessanterweise, ganz im Sinne eines Pictorial Science Studies, als Reproduktion der Tafel, mit einem sehr kondensierten Vorwort, aber eben allen Illustrationen. Das bedeutet, wir haben in der Tat in diesem Flohzirkus in zweierlei Hinsicht einen Initiator. Zum einen ist das Buch dasjenige, was nunmehr, wenn Sie so wollen, auch als Leitbild dieser neuen Form einer technisch geleiteten Naturbeobachtung herhalten muss. Es ist eine Art von wissenschaftlicher Reiseliteratur, die hier Naturgeschichte einführt. Das Zweite, es werden damit zugleich auch Bildmuster initiiert, die, wie ich Ihnen an der Laus und am Floh zeigte, über eine ganze Zeit lang wirkmächtig waren. Und es ist nicht so, dass es in der Tat dann nur Wissenschaftler sind, die dieses Buch in der adäquaten Weise zu rezipieren suchen. Ein Zeitgenosse, Samuel Pepys, schreibt in seinem Tagebuch: Before I went to bed, I sat up till 2 o'clock in my chamber, reading Mr. Hooke's Microscopical Observations, the most ingenious book that I ever read in my life. Die Welt ist nicht genug. Das Bild gibt die Referenz. Besten Dank.
Ja, lieber Herr Breitbach, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Blick in diese wunderbare Mikrowelt, für die Darstellung des geistesgeschichtlichen Kontextes. Ich glaube, Sie haben also ganz wunderbar das Konzept dieser Ringvorlesung uns wieder einmal nahegebracht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wer noch ein paar Fragen hat, komme nach vorne. Sonst wünsche ich Ihnen, wir machen jetzt ja eine Weihnachtspause, allen ein wirklich schönes, gesegnetes, hoffentlich ein bisschen ruhiges Weihnachts- und alles Gute für das neue Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann im Januar wieder hierher kommen. Schönen Dank und schönen Abend. Applaus